Vielleicht hörst du diese Folge, weil du das Gefühl hast, dass du bisher Pech hattest mit Menschen. Sei es in der Beziehung, sei es mit deinem Reitlehrer, sei es mit Freunden, sei es vielleicht sogar mit deinem Coach. Und vielleicht ist dir in der letzten Zeit klar geworden, dass du in diesen Beziehungen irgendwie immer kleiner geworden bist, dass dein Selbstwert gesunken ist. Und das, obwohl du eigentlich stark bist. Ja, und vielleicht hast du auch in manchen Beziehungen gemerkt, dass dein Selbstwert kleiner geworden bist, dass du irgendwie nicht mehr du selbst warst, obwohl du doch eigentlich eine starke Person bist, dass du dich immer hinterfragt hast. Und vielleicht darf dir heute bewusst werden, dass nicht du Teil des Problems bist, sondern vielleicht einer der anderen Menschen. In dieser Folge spreche ich über Narzissmus und wie er uns durch die Hintertür quasi erwischt, weil er hier und da doch sehr unsichtbar ist. Es gibt weitaus mehr als diesen klassischen Narzissten, der laut ist, der egozentrisch ist und der immer im Mittelpunkt stehen will. Der unsichtbare Narzissmus, der ist extrem, wie ich finde, auch aus eigener Erfahrung, echt gefährlich. Und wie sich das auch auf dein Pferd auswirkt. Ich spreche über den verdeckten Narzissmus, über Lovebombing, über Gaslighting und auch warum gerade starke, selbstbewusste Frauen immer wieder in diese Narzissmusfalle tappen. Falle meine ich, dass sie mit narzisstischen Menschen zusammen sind in einer Partnerschaft oder aber auch sich von ihnen angezogen fühlen oder aber ja wirklich das klassische Opfer eines Narzissten sind. Aber bevor wir tiefer einsteigen, geht es jetzt erstmal darum, welche Formen des Narzissmus gibt es denn? Und ich habe es eben schon kurz gesagt, wenn wir an Narzissten denken, dann haben wir oft dieses klassische Bild im Kopf, laut, im Mittelpunkt stehen, selbstverliebt, egoistisch, aber es gibt eben noch viel, viel mehr. Und die narzisstische Dynamik wird eben deshalb ganz oft übersehen und deshalb fragen wir uns dann, hey, was mache ich denn falsch? Dabei hat es mit uns in dem Moment gar nichts zu tun. Und vorab möchte ich ganz schnell die Frage klären, ist Narzissmus heilbar? Nein, er ist nicht heilbar. Aber wenn ein Narzisst entdeckt, dass er oder erkennt, dass er ein Narzisst ist und den Willen hat, etwas zu verändern, dann kann er Strategien entwickeln, um es den anderen Menschen leichter zu machen. Ein Narzisst wird leider, und das belegen alle Forschungen, immer ein Narzisst sein und bleiben. Aber wenn er wirklich gewillt ist, etwas zu verändern, dann ist er in der Lage, Strategien zu entwickeln. Natürlich mit Hilfe, mit fremder Hilfe. Selbst ist es oft ein bisschen schwierig. Und er wird immer wieder, wie soll ich sagen, Situationen finden, in denen er seinen Narzissmus ausleben kann. Das muss er auch. Das sind seine Strategien. Das sind seine Überlebensstrategien. Ne? Narzissten brauchen immer andere Situationen, andere Menschen, bei denen sie sich überlegen fühlen, bei denen sie ihre eigene innere Unsicherheit im Grunde genommen umdrehen können, um sich dann stärker zu fühlen. Das gleicht dann ihre innere Leere und ihr Schamgefühl aus. Also im Grunde genommen ist ein Narzisst nicht boshaft, sondern er ist einfach instabil. Aber das sag mal jemanden, der mit einem Narzissten zusammen ist. Und wie gesagt, ich spreche wie immer aus eigener Erfahrung, komme ich aber später noch drauf zurück. Aber trotzdem ist es immer ganz gut, finde ich, zu wissen, niemand wird böse geboren. Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens für sich eigene Strategien, Überlebensstrategien, die ihnen helfen. Aber es ist halt natürlich immer schade, wenn andere Menschen dabei auf der Strecke bleiben. Eben schon erwähnt habe ich den grandiosen Narzissmus, den offenen Narzissmus. Das ist das, wo der Narzisst sich Bewunderung wünscht, wo er im Mittelpunkt stehen will, wo er sehr auf sich bedacht ist, sehr egoistisch ist. Aber dann gibt es eben noch den verdeckten Narzissmus, den vulnerablen Narzissmus. Vulnerabel heißt verletzlich. Ja, und die Menschen mit dem verdeckten Narzissmus, die sind völlig anders und die sind so schwer zu durchschauen. Und auf so jemanden bin ich übrigens auch reingefallen. Das sind Menschen, die sich lieber eher mal klein machen im Außen, die an sich zweifeln, die sehr empathisch sind, die sehr helfen, sehr viel helfen, die ich sag mal sogar ein wenig Liebe ausstrahlen, ja, so dieses Wohlfühlgefühl. Und du kommst auf die Idee nicht drauf, niemals auf die Idee, dass das Narzisst sein könnte, aber genau damit spielt dieser Mensch. Also hier läuft es nicht diese Kontrolle, ne? Narzissten wollen kontrollieren, und da unterscheidet sich auch kein Narzisst. Hier läuft es nicht über Lautstärke oder Dominanz oder Macht, sondern hier läuft es über Schuldgefühle, über Mitleid, über emotionale Abhängigkeit und die subtile Umkehr der Verantwortung. Und wenn du mit so jemandem zusammen bist, dann hinterfragst du dich permanent. Gerade wenn du ein reflektierter Mensch bist, und das sind die meisten Pferdemenschen, dann fragt man sich, bin ich gut genug? Was habe ich falsch gemacht? Ich sollte an mir arbeiten. Man sucht die Schuld immer mehr bei sich. Und wenn man dann mal den anderen irgendwie kritisiert, dann wird es komplett abgewehrt oder der andere geht wieder in dieses Mitleidsmuster, dass man selber wieder denkt, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch, was habe ich nur getan, jetzt geht's dem anderen schlecht. Dann wird auf die Tränendrüse gedrückt und das ist natürlich ein so, so schwieriges Muster, weil man sich selber immer schuldig fühlt. Ne? Wenn der andere sich zurückzieht, weil er vorgibt, verletzt zu sein, dann fühlen wir uns automatisch schlecht. Und das, wie gesagt, habe ich selber erlebt und ich habe in der Zeit wirklich, es war eine kurze Zeit, komme ich aber wie gesagt später noch drauf zu sprechen, habe ich echt gedacht, was bin ich nur für ein schlechter Mensch. Irgendwann habe ich meine Ex-Freundin angerufen, mit der ich 17 Jahre zusammen war, die mich also sehr gut kennt und habe gesagt, sag mal, bin ich so und so? Und sie hat gesagt, nein, bist du überhaupt nicht. Lass dir das auch nicht einreden. Was redest du dir selber denn da ein? Also ich weiß noch, dass ich selber an einem Punkt war, an dem ich selber nicht mehr wusste, wer ich bin. Und wenn du dich da wiedererkennst, wirklich, dann wirst du in dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du jemanden anderen kennst, dem es ähnlich geht, dann empfehle diese Folge weiter, weil ich weiß, wie viele Menschen unter narzisstischen Menschen leiden. Und dieser verdeckte Narzissmus ist meiner Meinung nach noch mit der gefährlichste, weil der eigene Selbstwert da immer mehr in den Keller geht. Und gerade bei starken, selbstbewussten Frauen, die von sich behaupten würden, dass sie nicht manipulierbar sind, habe ich immer von mir gesagt. Ich coache seit über 20 Jahren und ich habe schon so viele Betroffene aus narzisstischen Beziehungen gecoacht und ich habe denen natürlich immer weitergeholfen und ich habe immer gesagt, Mensch, also das könnte mir nicht passieren. Mich könntest du nicht manipulieren. Genau, das war immer so mein Lieblingssatz. Mich kann man nicht manipulieren. Ja, Pustekuchen, denkste Puppe. 3 Monate lang hat man das mit mir gemacht. Aber wie gesagt, Mensch, ich greife schon wieder vor. Also weiter geht's. Einen wichtigen Satz, den möchte ich noch gern zu diesen Vulnerablen, zu diesen verdeckten Narzissten mitgeben. Ein Mensch, der sich klein macht, ist nicht unbedingt klein oder fühlt sich nicht unbedingt klein. Aber wenn er damit sein Ziel erreicht, nämlich dich zu manipulieren, dann ist es Grund genug für ihn, nach außen sich klein darzustellen. Manche machen sich klein, um die Macht zu behalten. Und nochmal, Macht sehen wir immer nur bei diesen extrovertierten Narzissten. Ja, und da sieht man es auch im Außen sehr gut. Das ist ein echtes Machtgehabe. Aber es gibt eben auch Macht, diese leise Macht, diese stille Macht. Und die kann einen wirklich teilweise noch mehr aus der Bahn werfen, weil das auch das Umfeld nicht mitbekommt. Ja, wenn du deinem Umfeld sagst, hatte Gott sei Dank an meiner Seite eine Psychologin, die auch betroffene Personen kannte. Also wir waren freundschaftlich, ich war nicht bei ihr in der Therapie oder so. Und die mich immer bestärkt hat, die gesagt hat, hör mal, das bist nicht du, das ist die andere Person. Da kommt auch noch ganz viel Psychopathisches rein, das hat nichts mit dir zu tun. Hätte ich diese Unterstützung nicht gehabt und auch von meinem Freundeskreis dieses alles sehr schnell durchschaut haben, dann wäre ich sicherlich nicht so schnell da rausgegangen. Und weil eben von diesen vulnerablen, also verletzlichen Narzissten, das Umfeld kann es gar nicht glauben, weil die lernen diese Person ja nur als sehr empathisch kennen und so fürsorglich und die ist ja auch immer da und ach Mensch, die hat ja gar nicht so den großen Selbstwert, ja, und wenn du dann selber betroffen bist und keiner glaubt dir, dann ist das einfach ein ganz, ganz blödes Gefühl und deshalb halte ich diesen Narzissmus für noch gefährlicher. So, dann will ich auch nicht vorenthalten, es gibt noch den antagonistischen Narzissten, der ist super empathisch, aber er wird kritisiert, dann fällt diese Empathie komplett flach und dann wird er böse. Dann gibt es Schuldzuweisungen, dann gibt es wieder eine Umkehr der Verantwortung, dann wird alles im Mund verdreht, alles, was du vorher gesagt hast und du kriegst wieder das Gefühl, dass du schuld bist an allem. Und diese Form, weil die so unvorhersehbar ist, die ist natürlich sehr zerstörerisch und da kommt dann ganz, ganz viel Kälte mit und wie gesagt, all das geht ja immer einher mit dem Gefühl, dass man selber als Betroffener, die wir dann mit einem Narzissten zusammen sind, dass wir die Schuld bei uns suchen. Das ist ja somit das Schlimmste. Ne, sonst könnten wir uns ja dagegen wehren. Das ist ja, wenn wir in einer Diskussion sind oder wir sind in einem Streit und es geht mal heißer her, wird lauter, ja, dann kratzt es ja nicht an unserem Selbstwert. Wir sind sauer, wir sind vielleicht traurig, wir sind verletzt, was auch immer, aber es kratzt nicht an unserem Selbstwert. Das Schlimme ist, wenn wir mit Narzissten zusammen sind, dann kratzt das an unserem Selbstwert, weil wir immer die Schuld bei uns suchen, weil uns auch immer vermittelt wird, und zwar ganz subtil und ganz manipulativ, dass wir schuld sind. Ein ganz entscheidender Satz ist, nicht die Lautstärke macht den Narzissmus aus, sondern die Art und Weise, wie die Verantwortung umgekehrt wird. So, und für funktionierende Menschen, insbesondere eben für starke Frauen, für starke Pferdemenschen, ist dieser verdeckte Narzissmus besonders gefährlich, weil sie eben ganz schnell die Verantwortung sowieso auch in ihrem Leben für alles übernehmen, weil sie verantwortungsbewusst sind. Also übernehmen sie auch die Verantwortung für das, was in der Partnerschaft vielleicht schiefläuft oder auch im Reitunterricht, ne? Das können wir übertragen auf jede menschliche Interaktion, auf jede menschliche Beziehung. Und dann versuchen sie wieder Harmonie herzustellen, dann versuchen sie an sich zu arbeiten, weil sie eben so selbstreflektiert sind. Und schwuppdiwupp werden sie innerlich immer, immer kleiner. Ja, und ich habe am Anfang schon das Love-Bombing erwähnt. Das ist ja richtig krass. Das ist ja wirklich, du wirst am Anfang mit Komplimenten zugeschüttet. Du hast das Gefühl, oh wow, echt, das bin ich, spricht der oder diejenige gerade von mir. Auch im Reitunterricht, ne, da bist du auf einmal nach der ersten Reitstunde bist du der Star und du hast das Gefühl, wow, echt, das ist ja krass, du hast ja noch kein Reitlehrer mit mir gesprochen. Dieses Talent in mir wusste ich gar nicht, dass ich das habe, aber der hat es erkannt. So, das heißt, du gehst da mit einem erhabenen Gefühl aus jedem Kontakt raus und fühlt sich so gut, fühlt sich so viel besser als vorher, vielleicht auch als in anderen Beziehungen. Endlich wirst du gesehen. Ich weiß noch, mir hat besagte Person, Dame, dann gesagt, vorletztes Jahr war das, nach dir wird es niemanden mehr für mich geben. Falls wir uns mal trennen, wird es niemanden mehr für mich geben. Und ich habe das in dem Moment, habe ich gedacht, okay, ist jetzt ein bisschen too much, ne? Ist jetzt ein bisschen drüber. Und wir wollen dann auch nicht den Druck erhöhen hier, ja. Aber sowas geht natürlich ins Unterbewusstsein und sowas macht was mit einem. Da kann sich niemand wehren. Ich habe mich auch nicht dagegen wehren können, ne? Ich habe zwar schon gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen too much, ja. Aber gleichzeitig macht es was mit uns. Wir fühlen uns geschmeichelt. Und wenn das vielleicht noch niemals jemand zu uns gesagt hat, dann denken wir, oh wow, ja, dann geben wir dem Ganzen einfach selber noch mehr Tiefe. Dabei ist das Ganze echt nur eine Scheißstrategie des Narzissten, um uns emotional zu binden, um uns emotional abhängig zu machen. Und ihr Lieben, das geht mir so dermaßen auf den Zeiger. Und da ist es egal, ob es der Reitlehrer ist, ob es der Kollege ist oder ob es der andere Reiter, die Reiterin, Freundin, wer auch immer ist. Niemand hat das Recht, uns klein zu machen. Niemand hat das Recht, unsere Gutmütigkeit auszunutzen für die eigenen Machtspielchen. Leute, liebe Narzissten, kriegt euer Leben selber auf die Reihe. Lasst uns in Ruhe. Und darum, ich kämpfe immer sehr dafür, auch in meinen Coaching-Ausbildungen, weil ich habe eigentlich in jeder Coaching-Ausbildung ist mindestens eine Frau, die in einer narzisstischen Beziehung ist. Warum sage ich Frau? Weil 99% meiner Teilnehmer sind Frauen in der pferdegestützten Coaching-Ausbildung. Und die sind dann seit Jahren mit ihrem Mann zusammen und wurden klein gemacht und sind aber abhängig, finanziell abhängig, kommen nicht raus, sind vielleicht auch emotional abhängig. Und glaubt mir, ihr Lieben, ich kämpfe dafür, dass diese Frauen so selbstbewusst nach Hause gehen. Und das gehen sie auch. Und dann, ja, trennen sie sich auch irgendwann. Und ich hatte schon den einen oder anderen verhassten Anruf eines narzisstischen Mann, Ehemanns, Ex-Ehemanns, der nicht so freundlich war zu mir. Ja, aber es ist mir schied egal, ganz ehrlich. Es gibt ein paar Sachen, da kämpfe ich für Menschen, die Opfer anderer Menschen geworden sind. Unter anderem Missbrauch und auch eben narzisstischen Missbrauch, ist ja alles Missbrauch, weil es hat natürlich niemand verdient und ich weiß aber auch, es gibt immer einen Weg raus und das ist für dich auch ganz wichtig, wenn du gerade an so einem Punkt bist oder jemanden kennst, es gibt immer einen Weg raus, auch wenn du das Gefühl hast, du kommst da nicht raus und niemand kann dir helfen. Das Allerwichtigste ist, ich springe wieder ein bisschen in meiner Folge hier, das Allerwichtigste ist, dass du mit jemandem drüber sprichst. Und wenn dir jemand nicht glaubt, weil du vielleicht mit jemandem zusammen bist, der diesen verdeckten Narzissmus lebt oder nach außen eben wirklich total lieb und nett ist und zu Hause dann die Sau rauslässt, ja, such dir Menschen, denen du vertraust und die dir glauben. Und wenn das nicht dein näheres Umfeld ist, dann suchst du dir fremde Menschen, dann suchst du dir Menschen, die mehr Abstand haben. Wichtig ist wirklich für dich, sprich drüber, so dass du nicht das Gefühl hast, du stehst komplett alleine damit, weil sonst bist du irgendwann in diesem Strudel, dass du dir selber nicht mehr glaubst. Und wenn du an diesem Punkt erstmal bist, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. So, nochmal kurz auf dieses Lovebombing zu kommen, das ist natürlich, findet nicht während der ganzen Beziehung statt. Das wäre ja schön. Nein, das ist am Anfang. Da wird man ganz schön eingefangen, ja. Und dann irgendwann dreht sich das Blatt. Dann wird aus diesem anfänglichen Lovebombing, aus diesem Liebesschwören, wird die Entwertung. So. Und wenn du dann aber schon drin bist in dieser Beziehung, dann checkst du das ja nicht, sondern zweifelst an dir selber. So, und dann bist du wieder drin in diesem, oder dann beginnt dieser Strudel, dieser Abwärtsstrudel, dass dein Selbstwert immer geringer wird und oder aber du denkst, okay, warte mal, was hat sich verändert? Ich werde hier gar nicht mehr zugebombt mit Liebesbotschaften, also muss ich an mir arbeiten, weil du willst diesen Zustand wieder herstellen. Du willst wieder diese Harmonie, du willst wieder das Gefühl bekommen, geliebt zu werden. Und da der andere, der wird dir immer vermitteln, dass er nichts falsch macht. Also veränderst du dich und du veränderst dich nicht unbedingt zu deinem Gunsten oder so, wie es deiner Seele entspricht oder deinem Seelenweg, sondern du veränderst dich zum Gunsten des anderen. Ich kenne zum Beispiel ein Paar, auch sehr klassisch, immer wenn sie macht, was er will, läuft super. Wenn sie ihren eigenen Weg geht, dann trennen sie sich quasi. Ja, spannend, finde den Fehler. Also nochmal ganz kurz, Lovebombing fühlt sich am Anfang an wie Ankommen. Das ist wirklich so, oh ja, hier bin ich richtig. Aber leider ist es oft nur der Beginn einer Abhängigkeit. So, jetzt die Frage, warum trifft es denn so häufig verantwortungsbewusste, starke Frauen? Man sollte doch meinen, dass die sich nicht manipulieren lassen. Man sollte doch meinen oder glauben, dass es eher die Menschen trifft, die einen geringen Selbstwert haben, die eh schon an sich zweifeln. Aber nein, es ist genau das Gegenteil. Es trifft die Frauen, also ich spreche jetzt Frauen, Männer, ne, weil es einfach von den Statistiken sind es häufig Männer, die Narzissten sind als Frauen, aber ne, könnt da, ich meine immer alle. Häufig trifft es aber eben die Frauen, die besonders erfolgreich sind in ihrem Job, die selbstbewusst sind, die Verantwortung haben, die Menschen führen, die, also im Grunde genommen der Mensch, von dem du als allerletztes erwarten würdest, dass er sich manipulieren lässt, ist mit aller Wahrscheinlichkeit der Mensch, der sich als erstes in einer narzisstischen Beziehung manipulieren lässt. So, und warum sind gerade diese Menschen für Narzissten spannend? Weil die sich selber regulieren können, weil die Spannung aushalten, weil die Druck aushalten, weil die so reflektiert sind, dass sie bei sich selber schauen, wo könnte der Fehler bei ihnen sein? Und genau das reguliert natürlich die Unsicherheit, die Instabilität des Narzissten. So, und diese Selbstreflexion, die ich gerade genannt habe, die wird immer mehr zur Selbstkritik, zum Selbstzweifel. Und dann wird irgendwann Anpassung wird zur Dauerstrategie. Und dann taucht nicht die Frage auf, was passiert hier eigentlich, sondern was mache ich falsch? Und das hat nichts mit persönlichem Versagen zu tun. Das hat einfach etwas mit der inneren Stärke zu tun. Das heißt, je stabiler ein Mensch ist, desto mehr kann er tragen. Und desto interessanter wird er für einen narzisstischen Menschen. Ja, wenn du dich jetzt fragst, wie entsteht Narzissmus, da gibt es natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich mache es ganz, ganz einfach. Oftmals ist es so, dass wenn Kinder extrem gelobt werden für alles, was sie tun, nicht nur für hey, super Zeugnis, weiß der mehr, sondern für alles, wirklich alles. Sie gehen einen Schritt, sie, egal was sie machen, sie werden für alles gelobt. Dann sind die das so sehr gewohnt, dass sie das im späteren Leben auch noch brauchen. Also loben, Kinder loben ist super, ist auch wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass sie beides kennenlernen, also auch Kritik. Aber oftmals ist es so, dass narzisstische Menschen in der Kindheit gar keine Kritik erlernt haben, gar keine Kritik erlebt haben. Oder aber auch, wenn sie als Kind gelernt haben, Sicherheit entsteht, wenn ich gebraucht werde, dann ist es natürlich im späteren Leben, sie werden auch gebraucht, Narzissten werden gebraucht in ihrer Beziehung, sonst wird sich ja jeder trennen. Nein, ihr Ihr Gegenüber hat das Gefühl, ich brauche diesen Menschen, ich bin abhängig von diesem Menschen. So, wenn derjenige als Kind das gelernt hat, dass es funktioniert, dann führt er das natürlich im späteren Leben weiter. Aber wie gesagt, da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen. Mir geht es hier wirklich um die Betroffenen, weil ich glaube nicht, dass ein Narzisst sich diesen Podcast anhört. Und du hast bestimmt schon mal was von dem Begriff Gaslighting gehört. Da komme ich übrigens später auch noch drauf. Gaslighting bei Pferden, was ist das, wie geht das, wie funktioniert das? Also Gaslighting ist ja, wenn dir jemand das Wort im Munde rumdreht. Du hast das Gefühl, dass du selber gar nicht mehr weißt, was habe ich denn gesagt? Stimmt der? Ja, ich habe es doch anders gesagt. Hä? So, und ich habe eine Freundin, die war auch lange mit einem Narzissten zusammen. Die hat dann irgendwann die Gespräche aufgezeichnet, heimlich, mit ihrem Handy, weil er ihr dann hinterher immer vorgeworfen hat, das habe ich gar nicht gesagt, er hat ihr gesagt, du verdrehst mir die Worte im Munde, und sie kam dann, wie gesagt, irgendwann an den Punkt, dass sie gesagt hat, ja, jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher, und dann hat sie es aufgezeichnet und dann konnte sie ihm das immer vorspielen, und das war eine ihrer stärksten Waffen, auch für sich selber, und das ist ja so wichtig, weißt du, die Waffe gegenüber dem Narzissten, die einzige Waffe ist zu gehen. Kämpfe nicht gegen einen Narzissten und bleibe nicht bei einem Narzissten. Und wenn du glaubst, es ist Liebe, dann hinterfrage das. Ich bin mir sehr sicher, dass es Abhängigkeit ist. So. Oder du glaubst, dass es Liebe ist und kennst vielleicht gar keine richtige Liebe. Und Leute, ich kenne so viele Frauen, die mit Narzissten zusammen sind und es gar nicht checken. Kannst du aber auch niemandem von außen, sagen, würden sie nicht glauben, würden es nicht glauben wollen, weil sie so in der Abhängigkeit sind. Also nochmal, kämpfe nicht gegen ihn, sondern verlasse diese Beziehung. Das ist das Einzige, was du für dich tun kannst. Und nochmal, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Auch ich war an dem Punkt, dass ich dachte, hey, warte mal, das war doch eigentlich ganz anders. Aber wieder Selbstreflexionsmodus an, 100%. Nein, Franziska, du musst an dir arbeiten. Franziska, du bist jetzt in einer Phase deines Lebens. Jetzt geht's vielleicht aufs nächste Level. Und vielleicht geht's auch aufs nächste Beziehungslevel. Diese Beziehung ist dafür da, damit du an dir arbeitest. Und. Vergiss es. Das war alles Gaslighting. Aber ich habe eben keine Kamera gehabt zum Aufzeichnen. Oder ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt. Also, wenn du nach einer Begegnung mit einem Menschen mehr an dir zweifelst, dann hat das nichts mit Tiefe zu tun, sondern mit Manipulation. Ist auch so im Reitunterricht. Wenn du nach dem Reitunterricht mehr an dir zweifelst oder gar mehr an deinem Pferd zweifelst, dann hinterfrage den Reitunterricht. Klar, ich habe es gerade schon gesagt, gehen ist nicht einfach. Wieso ist es nicht einfach? Weil wenn ich immer an mir arbeite, dann will ich vielleicht irgendwann an ein Ziel kommen. Dann will ich irgendwann vielleicht mal eine Veränderung sehen. Und mein Nervensystem hat vielleicht irgendwann auch gelernt, dass Durchhalten Sicherheit bringt. Und ich zum Beispiel bin ein Mensch, der kann ganz viel aushalten. Der kann auch ganz viel durchhalten. Also es gibt die verrücktesten, wildesten Geschichten über mich, die ich selber erzählen könnte, aber jetzt nicht mache, weil es wird den Rahmen sprengen. Aber ich bin echt ein guter Aushalter. Ich bin auch ein guter Schmerzaushalter, leider, weil ich Schmerz so gewohnt bin. So, und wenn du dann einfach weißt, du kannst gut durchhalten oder aber bist schon mal belohnt worden, weil du gut durchgehalten hast, na, dann hältst du diese Kiste natürlich auch durch. Und wenn du dann, wie gesagt, noch bei dir selbst den Fehler suchst, dann hältst du so lange durch, bis du irgendwann glaubst, dass du der Fehler bist, oder vielleicht hast du jemanden von außen, der dich da rausreißt aus der Beziehung, oder es wird so schlimm, dass du wirklich selber gehst. Und nochmal, es ist nicht wichtig, welche Form des Narzissmus hier ausgespielt wird, sondern es ist wichtig, wie es sich auf dich auswirkt. Und sobald du instabil wirst und der andere wird aber stabiler, funktioniert da was nicht. Finde den Fehler. Beide dürfen stabil sein. Wichtig ist, in egal welcher Beziehung, du darfst dich niemals für eine längere Zeit instabil fühlen oder gar an dir zweifeln. So, und jetzt finde ich natürlich sehr spannend. Narzissmus am Pferd, Umgang mit dem Pferd. Steig mal mit einer eigenen Geschichte ein. Ich hatte einen Klienten, der war Narzisst durch und durch. Der kam eigentlich nicht für sich ins Coaching. Ein Narzisst geht nicht ins Coaching. Excuse me, warum soll der ins Coaching? Der ist super, ja. Es war so ein offener Narzissmus, ja. Und der ist eigentlich wegen seiner Tochter gekommen. Ich kürze die Geschichte ein bisschen ab. Irgendwann war ihm langweilig, weil ich hatte die Tochter gecoacht. Und dann war ihm langweilig und dann sagt er, Franziska, ich möchte jetzt gerne reiten. Und ich habe gedacht, ach du Schande, ich bin ja kein Reitlehrer, ne? So. Und dann habe ich ihn aber, ich habe gesagt, okay, wir können das alles in Form eines Coachings machen. Und habe mich darauf eingelassen. Ich hatte zu der Zeit auch Reittherapie gemacht. Und dann habe ich ihn auf Chassis gesetzt, mein Pferd. Und dann hat Chessie das so gnadenlos gespiegelt. Oh Gott, dafür liebe ich sie immer noch. Chessie, meine Chessie, die ist so klar. dann ist sie, er wollte ganz normal im Schritt gehen, ist sie stehen geblieben. Und dann hat er gesagt, ja, geht nicht. Natürlich immer die Schuld im Außen suchen. Ne? Was ist das für ein Pferd? Ich sag, warte mal, habe ich da ein bisschen mitgespielt. Ich sag, warte mal, das muss ich mir aber mal genauer angucken. Ich setz mich mal drauf. Und natürlich ist Jessie direkt losgegangen, war überhaupt kein Problem. So, er setzt sich wieder drauf, Jessie bleibt gnadenlos stehen. So, und ich akzeptiere keine Gerte und gar nichts, um den Druck zu erhöhen, weil ich weiß ja, dass das von innen kommt. Irgendwann war er so sauer, dass er abgestiegen ist und dann hat er noch irgendwie gesagt, oh, dieser scheiß Gaul und das, ja, ich gehe. So, und natürlich, das mit dem scheiß Gaul war eine blöde Energie, aber Jessie hat es nicht getroffen, weil das hat er zu mir gesagt, ja. Also das hat Jessie wirklich nicht getroffen, sonst hätte ich da aber wirklich jetzt noch einen Einlauf gegeben bei ihm. Nein, ich habe dann nur gedacht, okay, Reisende soll man nicht ziehen lassen. Reisende soll man ziehen lassen. Und am nächsten Tag rief mich seine Frau an und hat gesagt, hey, was hast du denn mit meinem Mann gemacht? Ich gebe ihm jetzt irgendeinen Namen, Klaus. Was hast du denn mit Klaus gemacht? Ich sag, was denn? Der ist wutentbrannt gestern nach Hause gekommen und hat gesagt, was bildet diese Frau sich ein? Weil ich hatte ihm natürlich während des Coachings auch ein paar gezielte Fragen gestellt. Ne? Und währenddessen ist Jessie dann immer brav stehen geblieben. Also brav, nicht antrainiert, ihr wisst, was ich meine, aber eben wegen der Reflexion. Ich so, was habe ich denn gemacht? Ja, wie gesagt, der ist wutentbrannt nach Hause gekommen, hat die Sachen in die Ecke geschmissen und hat gesagt, ich gehe da nie wieder hin. Ich sag, ach, echt? Ja, sagt sie. Dann ist er abends ins Bett gegangen und hat geweint und hat gesagt, oh Gott, sie hatte so recht und Jessie hatte auch so recht. Und jetzt ist er gerade losgefahren mit Pralinen für dich und Leckerlis für Jessie. Der kommt jetzt gleich zu euch. Was hast du gemacht? Ich habe ihn noch nie so erlebt. Ja, das auch übrigens mal für alle pferdegestützten Coaches natürlich wünschen, oder für alle Coaches natürlich wünschen wir uns, dass ein Klient mit einem guten Gefühl aus dem Coaching rausgeht. Und dieser Klient, besagter Klaus, ist nun mal wutentbrannt rausgegangen aus dem Coaching, aber es war total wichtig für ihn. Dadurch hat sich so viel in ihm bewegt, dass sich etwas gelöst hat und dass sich eine gewisse Einsicht ergeben hat. Nochmal, der ist immer noch Narzisst. Aber trotzdem, übrigens, seine Tochter hat auch extrem drunter gelitten. Die habe ich natürlich in den Coachings auch mal sehr, sehr gestärkt, sodass die damit dann super umgehen konnte. Aber es war total wichtig, ihn so nach Hause gehen zu lassen. Er ist seitdem übrigens hat er einen ganz anderen Umgang mit Jessie, war sehr viel empathischer mit ihr, hat sie gesehen, vorher hat er sie nicht gesehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, Jessie war damals im Offenstall, im Paddock und die waren schon ein paar Wochen bei mir eben wegen der Tochter und die Tochter hat Jessie immer rausgeholt, er stand daneben und er hat sie auch eine Stunde lang beobachtet während des Coachings, also er wusste, wie Jessie aussieht. Und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt Klaus, jetzt holst du mal die Jessie vom Paddock. Und dann ist er immer mit einem falschen Pferd rausgekommen. Und zwar Pferd, was komplett anders aussah. Jessie, schwarz, weiße Blässe, vier weiße Füße. Ja, also wirklich die einzige, die so aussah. Die anderen waren größer, kleiner oder meistens eher kleiner, hell, braun, was auch immer, ohne Abzeichen, gar nichts. Und er ist immer mit einem falschen Pferd gekommen. Warum? Weil es ihn nicht interessiert hat. Es ging ja nur um ihn. Es ging ja nur um ihn. Er wollte reiten lernen. So, und seit diesem Vorfall, seit diesem Coaching, also so wutentbrannt nach Hause gegangen ist, hat er Jessie erkannt. So, und das mag jetzt vielleicht wie eine Kleinigkeit klingen, aber es war ein großes Ding. Und nochmal, es hat ganz, ganz viel verändert. Und jetzt muss ich den Bogen wieder zurückfinden. Jetzt habe ich mich hier wieder mal vergaloppiert, Mensch. Okay, ich finde den Bogen jetzt nicht, aber egal. Was ich auch noch sagen wollte, ein Pferd kann natürlich auch ein super Ego-Aushängeschild für einen Narzissten sein. Ne? Das Pferd dient dann als Beweismittel für Kompetenz, für Erfolg, vielleicht sogar für Reichtum oder vielleicht für Sensibilität, für Harmonie, für Verbindung, für Tiefe, vielleicht sogar für Empathie. Das Pferd soll quasi darstellen, schau, was ich für ein guter Mensch bin. Ich habe ein Pferd, ich kümmere mich um mein Mensch und um mein Pferd und schau mal, wie gut ich mich um mein Pferd kümmere. Es hat die besten Futtermittel und es steht im besten Stall und. Also es steht nicht die Beziehung im Vordergrund, sondern die Wirkung nach außen. Und was ganz, ganz spannend ist, am Anfang wird das Pferd noch dargestellt als Seelenpferd, als Seelenpartner, oh mein Gott, mein Lieblingspferd. So, und irgendwann ist es dann umgekehrt. Dann wird es zu einem problematischen Pferd, dann wird es zu einem schwierigen Pferd, dann wird die Verantwortung wieder verlagert und das Pferd wird immer mehr ausgelagert. Sondern heißt es, das Pferd stimmt nicht, das Umfeld passt nicht und überhaupt sind die anderen schuld. So, natürlich kann auch ein Pferd unter diesem Gaslighting leiden, ja. Das heißt, wenn dann ein Pferd Signale sendet, dann deutet der Narzisst das um und das Pferd lernt, okay, warte mal, wenn ich das Signal sende, dann macht er das und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich damit bezwecken wollte, aber okay, dem Pferd wird quasi was Neues antrainiert, weil es merkt, wenn ich das und das mache, reagiert er so und so. Und das erzeugt aber Stress beim Pferd, weil Pferde sind nun mal einfach klar, die sind nun mal einfach ehrlich. Das ist ja das, was ich sage, wenn ein fremdes Pferd auf einmal bei mir im Coaching ist, du siehst richtig, wie das aufblüht, wie das aufwacht. Ja, ich hatte mal ein kleines Pony, ein kleines weißes Pony. Es war so der Hammer. Es war so ein kleines Shetland-Pony, das leider nur rumstand auf dem Hof. Es gibt ja Höfe, die haben Shetland-Ponys und dann stehen die leider 24 Stunden rum. Wenn sie Glück haben, stehen sie draußen. So ein Pferd war das. Und dann haben wir das erste Mal zum Coaching abgeholt in die Ausbildung. Und dann ist er so ganz träge mitgegangen. Ja gut, ich komme mit. So lustlos. Und im Coaching ist der so aufgeblüht, so aufgeweckt. Ich schwöre es euch, der ist dann, als wir ihn zurückgebracht haben, der ist im Tippelschritt, so im Trab, hoch erhobenen Kopfes, ganz stolz ist der zurück aufs Paddock gegangen. Es war der Hammer. Also, was ich sagen will, wenn ein Pferd nicht er selbst sein kann, dann ist das Stress, ist ja für uns auch Stress. Wenn wir in Rollen schlüpfen, bewusst ist es Stress, auch unbewusst ist natürlich Stress. So, und wenn ein Pferd lernt, sich anzupassen, dann verschwindet es ja quasi innerlich. Es ist ja nicht mehr es selbst. So, und für außen sieht es dann aus wie Engagement oder Anspruch oder wow, gut trainiert. Aber für das Pferd bedeutet es permanente Unsicherheit. Und jetzt stell dir mal vor, ein Pferd ist mit einem Narzissten zusammen und dann vielleicht noch ein Narzisst, der ausflippt, wenn das Pferd gerade nicht macht, was er sich wünscht. Das heißt, es ist in einer permanenten Drucksituation, es ist in einer permanenten Stresssituation. Auch da bitte, wenn ihr sowas seht bei euch am Hof, irgendwo, Narzisst mit Pferd zusammen, schaut, was ihr machen könnt. Du kannst dem Narzissten nicht sagen, hör mal, mach das so und so, funktioniert nicht. Wird er immer dagegen schießen oder noch mehr Druck aufbauen. Ihr müsst da wirklich einen Mittelweg finden und ihm das Gefühl geben, dass es eine Idee war. Das ist immer eine super Taktik auch. Ne? Narzissten, die offenen Narzissten, die wollen ja gerne bewundert werden. Also wenn du mit denen spielen willst, wenn du die durchschaut hast quasi, dann machst du es so, dass er das Gefühl hat, bewundert zu werden. Und wenn ich finde, diese Mittelchen sind erlaubt, wenn es um Tiere geht. Dann gib ihm das Gefühl, dass es irgendwie seine Idee war. Ja. Und mach das für die Pferde. Ja, und hier möchte ich auch nochmal ganz kurz zu den narzisstischen Reitlehrern, die extremen Einfluss auf Menschen haben, extremen Einfluss auf Kinder haben. Ich habe schon Kinder erlebt, die haben in Reitstunden geweint und ich habe nur gedacht, was geht denn hier ab? Ich kann nicht immer und überall eingreifen, das ist nicht machbar, aber ich kann da, wo ich tätig bin, kann ich ganz viel Schönes schaffen für Mensch und für Pferd, aber leider kann ich nicht überall eingreifen. Aber hier haben sogar die Eltern haben am Zaun gestanden und für die war das total normal, dass das Kind in der Reitstunde weint und dass das Kind nicht lächelt. Und ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. In welcher Welt leben wir denn? Dass es hier und da immer noch normal ist, dass mit Druck Reitunterricht gegeben wird, dass Kinder oder Reitschüler weinen, dass Pferde unter dem Druck leiden, auch da, bitte, 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 schwingt die Fahne, wenn ihr sowas seht. Ich kann halt, wie gesagt, nicht immer eingreifen, weil ich auf so vielen unterschiedlichen Höfen bin und ich bin da halt nicht stationär, sag ich mal, ansässig für jeden Tag. Dann hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Einfluss. Ne? Aber manchmal, Leute, da kann ich mir auch nicht zurückhalten und dann sage ich auch, so, jetzt ist auch mal Schluss hier. Ne, dann ist mir das auch egal, es geht immer ums Pferd. So, und gerade im Reitunterricht, wenn Fragen dann so subtil gewertet werden und dem Reitschüler vermittelt wird, oh, was fragst du denn hier? Ja, manchmal reicht nur ein Blick. Es reicht auch nur, dass man nicht angeschaut wird als Reitschüler, dass man übersehen wird. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie sehr man Menschen manipulieren kann, auch durch Nichtstun. Nichtstun, jemanden nicht beachten kann, eine der schlimmsten Formen der Manipulation sein. Das ist seelischer Missbrauch, weil nochmal, Menschen wollen dazugehören. Das hatten wir schon mal in einer anderen Folge. Und wenn du ausgegrenzt wirst, dann ist das einfach ein Grundbedürfnis, was dir fehlt und dein Unterbewusstsein denkt, oh Gott, das überleben wir nicht. Und jetzt stell dir vor, das erleben Kinder im Reitunterricht. Wie furchtbar, oder? Und auch da, wir müssen unsere Kinder schützen. So wie wir die Pferde schützen, müssen wir die Kinder schützen. Weil aus diesen Kindern werden vielleicht aufgrund dieser Erfahrung irgendwann Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene, die den Druck dann übertragen ans Pferd, weil sie das selber so gelernt haben. Und dann müssen wir uns nicht wundern, was wir hier und da auf Reitplätzen sehen. Nochmal, niemand ist geboren mit der Einstellung, ich misshandle ein Pferd. Das wurde irgendwann so beigebracht, das haben sie irgendwann so gelernt. Das ist vielleicht eine Strategie geworden, den Druck immer mehr und mehr zu erhöhen, das Pferd gefügig zu machen, das Pferd zu dominieren. Auch da immer wieder schauen, auch wenn du Coach bist, wie sehr wird, wenn du sowas siehst oder wenn du selber Reitlehrer bist, wenn du siehst, du hast einen Reitschüler, der dominiert das Pferd immer oder will es immer dominieren, will immer die Kontrolle übernehmen, dann frag doch mal, Mensch, woher kennst du das und wie wäre das für dich, wenn du jetzt so behandelt werden würdest? Ne? Bringt diese Menschen immer mal in eine andere Perspektive, weil nochmal, wenn das nicht gerade ein Psychopath ist, dann ist dieser Mensch nicht drauf aus, dem Pferd Leid zuzufügen. Und es gibt natürlich auch, da will ich auch mal kurz hinspringen, narzisstische Coaches. Und die nutzen diese emotionale Abhängigkeit aus und stellen sich im Coaching als Instanz dar, manipulieren, geben dem Klienten das Gefühl, dass er hier besonders gesehen wird. Das Lovebombing kann da auch wieder einfließen, machen Klienten abhängig von sich, geben dem Klienten das Gefühl, ohne sie schaffen sie das nicht. Ich werde oft gefragt in den Ausbildungen, wie oft kommen denn Leute zu dir ins Einzelcoaching, Franziska? Dann sage ich immer, naja, ganz ehrlich sage ich, bin da nicht wirklich geschäftsmäßig unterwegs. Eigentlich sollen die alle nur einmal kommen. Wenn jemand zweimal kommt, dann ist es für mich schon sehr viel. Sei es im Online-Coaching oder im pferdegestützten Coaching. Das ist was anderes als ein Mentoring. Mentoring, da begleite ich jemanden ein Jahr lang. Da geht's dann aber auch um Business und da geht's einfach immer auf die nächste Stufe. Aber wenn jemand zum Coaching kommt, dann sage ich, dann nach einmal ist er dann so weit, dass er mich nicht mehr braucht. Das ist auch immer mein Ziel. Ich möchte nicht, dass Menschen mich brauchen. Ich weiß, es ist nicht unternehmerisch gedacht, aber ein narzisstischer Coach hingegen, der macht dich abhängig. Und das erkennst du daran, dass der zum Beispiel deinen Fortschritt nicht erkennt, dass du dich hinterher noch mehr vielleicht in Frage stellst, dass du versuchst, ihm alles recht zu machen, dass er dir das Gefühl gibt, dass du etwas falsch gemacht hast. Oder dass du das Gefühl hast, du würdest gern mal irgendwie was dagegen sagen, aber du traust dich nicht. Und wenn du mal Erfolge zu feiern hast, dann wird es von der anderen Seite, vom Coach, wird das gleich so klein gemacht. Das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Aber jeder Fehler wird explizit auseinandergenommen. Oder wenn du sagst, oh, brauche eine Pause oder das ist mir zu viel, dass er dich dann so hinstellt wie einen schwachen Menschen. Also grundsätzlich ist es so, ein Coach soll dir helfen. Du sollst dich besser fühlen. Und ja, wenn du mal gehst mit einem blöden Gefühl, weil das gerade wichtig ist, ne, wie besagter Klaus eben, dann muss es so sein. Aber grundsätzlich sollst du dich durch ein Coaching besser fühlen. Wenn dein Selbstwert aber immer geringer wird, dann hinterfrage den Coach und ja, tschüss, wechsle den Coach. Sobald du das Gefühl hast, dass du dich bei dem kleiner fühlst, als du eigentlich bist oder als du reingegangen bist ins Coaching, dann hinterfrage das. Aber da fällt mir auch wieder was ein. Ich hatte auch natürlich, klar, hier und da habe ich natürlich auch mal einen Coach. Ich hatte mal einen Business-Coach. Das war wirklich krass. Ganz viel Geld habe ich bezahlt. Das war auch so ein Jahrescoaching. Hatte ich öfter, fällt mir jetzt gerade ein. Und Mann, das jetzt, während ich drüber nachdenke, waren das, glaube ich, alles Narzissten. Ja, na super, Franzi. Also, einer davon, ja, der hat so drauf gehabt, dass die Menschen sich so klein gefühlt haben. Ich bin als selbstbewusste, erfolgreiche Businessfrau rein und war so eine Masterclass. Und wir waren 7, glaube ich. Und ich war, was den Umsatz anging, die erfolgreichste. Und der hat es geschafft, dass das, was ich vorhatte, ne, so meine Vision, meine Pläne, Seminare, hat der alles so klein gemacht, dass ich irgendwann an mir selber gezweifelt habe. Und Gott sei Dank war bei diesen Treffen war immer meine damalige Freundin dabei, die das sowieso immer in Frage gestellt hat. Was willst du bei dem? Da habe ich gedacht, ja, ich brauche eine klare Person. Ich brauche jemanden, der auch Tacheles mal mit mir redet, der mich hier und da vielleicht auch mal aufweckt und was weiß ich. Sie hat es nie verstanden. Sie hat den auch sehr schnell durchschaut. Der hat auch seine Frau ganz klein gemacht. Wir waren mal Abendessen. Es war ganz furchtbar. Die Frau dürfte übrigens, die hat bei uns gesessen. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Und die hat auch gleich sehr viel Vertrauenswürdiges gesagt. Und er hat ihr dann verboten, dass wir mit ihr reden. Also ihr verboten, mit uns zu reden. Ganz krass, ganz krass. Von dem wollte ich gar nicht reden. Ich wollte von einem anderen Business Coach reden. Der hat mir auch während der Coachings immer hier und da Angst gemacht bei gewissen Themen. Und ich bin kein ängstlicher Typ. Der hat es aber geschafft, dass ich mich echt schlecht gefühlt habe. So, und da habe ich dann auch gesagt, jetzt ist aber Schluss und jetzt höre ich hier aber auf. Also auch da einfach den Mut haben, egal wie viel Geld du schon bezahlt hast, und nochmal, ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt, zu sagen, nee, das bringt mir gar nichts, mache ich nicht. Oder wenn das irgendwie ein Coaching-Programm von einer Firma ist, irgendwie, also von einem Coaching-Unternehmen, dann den Coach wechseln. Ja, dann sagen, hör mal zu, nee, das bringt mich hier überhaupt nicht weiter. Ich hatte aber auch schon einen Coach, der war super freundlich und der hat mir immer nach dem Mund geredet. Ja, und am Anfang habe ich mich auch immer wohl gefühlt. Also nicht, weil der mir nach dem Mund geredet hat, sondern weil scheinbar alle Ideen, die ich hatte, die waren auch richtig gut, weil ich habe immer positives Feedback bekommen. Und ich bin halt jemand, der sehr schnell zu begeistern ist. Ich begeistere mich sehr für meine eigenen Ideen, ja, und kann da voll 100% reingehen, aber laufe natürlich hier und da auch vor die Wand, weil nicht alle Ideen sind so toll, wie ich sie finde. Und der fand aber alle meine Ideen toll. Also bin ich natürlich da ein paar Mal vor die Wand gelaufen, habe auch wieder viel Geld verloren. Also Obacht, Obacht, Obacht. Ein Coach muss nicht immer freundlich zu dir sein, sondern klar, ich bin auch nicht immer, doch, ich bin schon immer freundlich, aber in den Coachings bin ich einfach auch sehr klar. Und mir ist dann in dem Moment auch egal, ob jemand mich in dem Moment gerade mal blöd findet, weil ich einfach unbequeme Fragen stelle. Weil ich einfach durch Prozesse führe, die die Menschen wirklich weiterbringen. Ja, und oftmals werde ich in den Ausbildungen, wo andere das dann mitbekommen, gefragt, boah, Franziska, du traust dich ja Sachen. Ja, sag ich, mir ist es wurscht. Und das ist einer der größten Leitsätze, den du als Coach noch haben kannst. Du willst als Coach nicht von deinen Klienten geliebt werden. Punkt. Vielleicht in deiner Beziehung willst du geliebt werden, aber nicht als Coach. Weil wenn dem so ist, dann stellst du nur Fragen, die die Harmonie aufrechterhalten, sodass alles im Balance bleibt, sodass es dir gut geht. Nein, als Coach willst du nicht geliebt werden. Punkt. So, und jetzt muss ich wieder den Bogen schaffen zu Reitlehrern. Genau. Übrigens, narzisstische Reitlehrer schaffen es auch, dir ein Gefühl zu vermitteln über das Pferd. Was meine ich damit? Sie nutzen die Pferde für den Beweis zum Beispiel deiner Inkompetenz. Du machst das und das, das Pferd reagiert aber anders, also hast du den Fehler gemacht, also macht er dich in dem Moment klein. Oh, böse. Und stell mal vor wieder, das machen die mit den Kindern nicht schön. Also Kinder lernen dann ja auch, ein Widerstand des Pferdes wird nicht als Signal wahrgenommen, sondern als Fehler meinerseits. Und was ist das Schlimmste für Pferde? Wenn ihre Signale nicht wahrgenommen werden, weil dann wird, hatten wir eben schon, der Druck oftmals erhöht, weil Menschen sich hilflos fühlen, weil Menschen sich unsicher fühlen, weil sie die Kontrolle behalten wollen. Und schwuppdiwupp leidet das Pferd drunter und trägt die innere Last des Menschen. So, und die größte Aufgabe von jedem Pferdemenschen ist, die eigene innere Last selber regulieren zu können und sie nicht ans Pferd abzugeben. So, und jetzt komme ich nochmal letztes Mal zurück zu Coach und Reitlehrer. Ein guter Coach, ein guter Reitlehrer, der hilft dir, selbstständiger zu werden, der hilft dir, unabhängig zu werden und der hilft dir, zu wachsen. Ein narzisstischer Reitlehrer oder Coach, der macht dich abhängig und der gibt dir immer das Gefühl, dass du dich klein fühlst und dass du nicht gut genug bist. Sondern erinnere dich, ganz am Anfang habe ich schon gesagt, rede drüber, wenn du in so einer Beziehung bist. Egal, ob in einer Kollegenbeziehung, ob der Chef narzisstisch ist oder dein Partner, deine Partnerin, rede drüber. So, jetzt ist es aber so, dass es den Pferdemenschen häufig sehr schwer fällt, drüber zu reden. Warum? Weil sie irgendwann gelernt haben, du musst die Starke sein, du willst kein Mitleid, du schaffst das schon, du kannst das tragen. Du bist auch jemand als Pferdemensch, der Verantwortung übernimmt. Also übernimmst du auch Verantwortung für diese Beziehung, für das, was da alles schlecht läuft. So, und das ist dann natürlich total paradox, erstmal für das Außen mitzubekommen, dass es dir immer schlechter geht. Und auch für dich selber ist es das Paradoxe. Du selber checkst es ja auch nicht, weil du bist es so gewohnt, immer alles zu übernehmen, immer für alles eine Lösung zu finden, immer die Starke zu sein, dass du auch da nicht checkst, dass das alles nichts mit dir zu tun hat, sondern du immer mehr auflädst auf deine Schultern, auf deine Seele, auf dein Herz, weil du denkst, das muss so sein. Und du hältst ja auch viel aus. Du bist ja auch jemand, der durchhält. Und vielleicht bist du sogar immer gelobt worden dafür, dass du immer so viel durchhältst. So, und außerdem bist du als Pferdemensch einfach auch sehr loyal. Du bist eben jemand, der auch dann beim Pferd bleibt, wenn es mal nicht so gut läuft. Klar gibt's auch die, die verkaufen ihr Pferd dann gleich. So bin ich übrigens, habe ich Jessie bekommen. Die war nicht mehr einsatzfähig aus Sicht der Besitzerin im Reitsport. Gott sei Dank. So, aber das bist du ja nicht. Du bist jemand, du bist loyal auch in schlechten Zeiten. Also bist du natürlich auch loyal in dieser Beziehung, auch wenn es gerade schlecht läuft. Du gibst dir Mühe, du willst das Ruder rumreißen, du willst es so verändern, weil, hey, das Lovebombing hat funktioniert bei dir. Du bist endlich angekommen, das gibt man doch nicht so schnell auf. So, und jetzt nehmen wir mal an, du würdest jemandem im Außen endlich sagen, hör mal, so und so ist es. Dann kommen vielleicht auch zu dir als Pferdemenschen Antworten wie, ja, aber warum hast du das denn nicht gecheckt? Du bist doch so sensibel. Du bist doch auch so sensibel mit deinem Pferd. So, dann werden dir da vielleicht wieder unbewusst Schuldgefühle gemacht. Nochmal, das Außen sagt nicht, steht nicht morgens auf und sagt, heute mache ich ihr Schuldgefühl. Das sind Dinge, die sie einfach so rausknallen. Ja, das sind Dinge, wir alle hauen ja täglich Sätze raus, wenn wir uns das am Ende des Tages mal anschauen. Da können wir die Hälfte können wir mal in Frage stellen und sagen, oh, das war jetzt vielleicht nicht so förderlich für den anderen Menschen. Ja, also so machen es auch die anderen Menschen, also nimm es nicht persönlich. Aber trotzdem macht es was mit dir. Es macht dich wieder ruhiger und du sprichst wieder nicht drüber. So, und warum kann man Pferdemenschen so gut manipulieren? Weil sie so viel fühlen. So, Manipulation geht natürlich übers Gefühl. So, und dann wird das Ganze wieder von deiner Seite aus zerdacht. Dann bist du wieder in einem Gefühl, aber in einem negativen Gefühl. Und dann bist du es ja wie gewohnt, ganz viel zu tragen, ganz viel auszuhalten. Und vielleicht kennst du es, auch Dinge mit dir selber auszumachen. Also nochmal, liebe Pferdemenschen, egal um welches Thema es geht, ihr müsst nicht mehr tragen, als ihr tragen könnt. Ihr seid nicht auf dieser Welt, um alles zu tragen. Ihr seid auch nicht auf dieser Welt, um Verantwortung für alles zu übernehmen. Übernimm Verantwortung für dich selber und trage dich selber. Und das heißt auch mal, Hilfe vom Außen anzunehmen. Und wenn du es nicht für dich tust, dann tu es für dein Pferd, weil dein Pferd spürt alles. Dein Pferd, und wenn du selber mal Opfer oder Betroffener eines narzisstischen Menschen warst, dann lass doch mal Revue passieren. Wie war dein Pferd zu Beginn eurer Beziehung und was hat sich zwischen dir und deinem Pferd während dieser menschlichen Beziehung verändert? Ja, und wenn du in einer narzisstischen Beziehung den ganzen Tag ausgleichst, dann ist es irgendwann so antrainiert, wenn du immer an dir zweifelst, wenn du den Fehler immer bei dir suchst, ist es so antrainiert, dass du ja gar nicht mehr echt bist. Und das fühlt dein Pferd natürlich. Und das kann ich ja auch nicht oft genug sagen. Das Pferd fühlt, wenn wir im Innen anders sind, als wir im Außen sind. Und das Pferd fühlt auch, ob wir echt oder unecht sind. Und all das macht dich natürlich für dein Pferd unecht, weil das bist ja nicht du. Du hast dich zu etwas entwickelt, zu einem Menschen entwickelt, zu einer Persönlichkeit, die du ja eigentlich gar nicht bist. Und dein Pferd spürte das. Und wenn du das Gefühl hast irgendwann, boah, jetzt mein Pferd ist schwer, mein Pferd ist problematisch, Obacht, das sollten alle Alarmglocken angehen, bei jedem. Wenn jemand hört, dass jemand sagt, schwieriges Pferd, problematisches Pferd. Oh, wenn ich Fernsehsendungen sehe mit der Überschrift, oh, schwieriges Pferd, Problempferd, oh, ich könnte ausflippen. Warum holen die nicht mal wirklich einen pferdegestützten Coach dazu? Kann ich jetzt mal kurz einen Aufruf machen? Nee, wirklich, ohne Quatsch. Es geht immer nur darum, dass das Pferd sich verändert. Es geht doch nie darum, dass der Mensch sich verändert. Dabei wäre alles viel, viel einfacher, wenn man sich mal mit dem Menschen beschäftigt. Und wenn man mal wirklich schaut, was will das Pferd denn dem Menschen zeigen? Na, da will ich mir jetzt auch nicht wieder vergaloppieren, weil das könnte ich tatsächlich. Also wieder zurück zu den Pferden. Also, das Pferd reagiert sensibel, brauchen wir nicht drüber reden, ganz klar, aber es wird halt extrem schwer für das Pferd, wenn das Pferd ein Puffer ist. Wenn du aus dieser narzisstischen Beziehung kommst, wenn du abends zu deinem Pferd gehst und morgens wann auch immer und du hast wieder das Gefühl, ah, endlich bin ich bei meinem Pferd, dann trägst du diese Last mit dir und lädst diese Last, diese lass die für dich unbewusst noch ist, lädst du bei deinem Pferd ab. Habe ich letztens schon gesagt, werde dir deiner Lasten bewusst und lasse sie vor der Stalltür. Bring sie nicht mit zu deinem Pferd. Aber bei diesem Thema ist es eben sehr, sehr unbewusst. Wärst dir bewusst, dann würdest du was ändern, dann würdest du gehen. Aber es ist dir sehr, sehr unbewusst und umso schwerer ist es dann noch für dein Pferd. Weil für dein Pferd ist es ganz bewusst. Das checkt natürlich alles. Und wenn du jetzt in deiner narzisstischen Beziehung, wenn dir da gerade mal Liebe entzogen wird, dann suchst du vielleicht diese Liebe bei deinem Pferd. Wow, das ist natürlich für dein Pferd viel zu viel, weil das ist erzwungene Liebe. Wenn du in deiner Beziehung das Gefühl hast, du hast gar keine Kontrolle mehr, dann versuchst du vielleicht die Kontrolle umso mehr bei deinem Pferd auszuleben. Nochmal, du machst das nicht aus böser Absicht, das passiert alles unbewusst. Und wenn du dann vielleicht noch an einem Punkt bist, du bist in einer Beziehung, und wie gesagt, Job oder partnerliche Beziehung und hast da immer das Gefühl, du bist nicht gut genug. Aber bei deinem Pferd bist du gut genug. Bei deinem Pferd spürst du Kompetenz. Dann wird dein Pferd natürlich auch zu einer Erwartungshaltung, die dein Pferd irgendwann gar nicht mehr aushalten kann. Und wenn dein Pferd dir dann irgendwann mal ein Signal gibt, irgendwas passt hier nicht, dann triggert dich das umso mehr, weil du hast das Gefühl, du bist wie in deiner narzisstischen Beziehung. Und dann ist dein Pferd auf einmal nicht mehr, wow, das tolle Pferd und super, hier kann ich nicht selbst sein, sondern dann ist es auf einmal, löst es etwas in dir aus, was vielleicht auch dein narzisstischer Partner in dir auslöst. Und was passiert dann? Dann wirst du auf einmal ungerecht. Willst du nicht. Also genauer hinschauen und lass dir helfen von anderen, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass die anderen das längst gemerkt haben. Und wenn dich mal jemand etwas fragt und du hörst diese Frage dreimal von unterschiedlichen Menschen, dann höre da bitte genauer hin, dann höre in dich hinein. Die Menschen wollen dir ja nichts Schlechtes, die sprechen dich nicht auf irgendwas an, damit es dir schlechter geht, sondern die wollen dir helfen. Aber oftmals sind wir dann so in dem Thema drin, alles ist gut, ich schaffe das schon, was willst du von mir, ist doch alles super, ich lasse mir doch meine Liebe nicht wegnehmen, weiß der Himmel. Ja, darum ist es so schwer für andere Menschen an einen ranzukommen, aber mach es immer für dein Pferd. Wann immer etwas ist, wann immer du keinen Bock hast, dich selber zu verändern, tu es für dein Pferd. Wenn du es nicht für dich tun kannst, tu es für dein Pferd, weil du tust es ja dann automatisch auch für dich. Und nochmal kurz ein wichtiger Satz für alle. Pferde werden erst dann schwierig, wenn sie die Last des inneren Menschen tragen müssen. Pferde werden dann schwierig, wenn der Mensch so schwierig wird, dass das Pferd es nicht mehr kompensieren kann. Wenn sie beginnen, die innere Arbeit für den Menschen zu übernehmen, dann werden sie vielleicht irgendwann zu einem Problempferd. So, jetzt zum Lösungsteil der ganzen Geschichte. Wie komme ich raus aus dieser Kiste? Wie erkenne ich Narzissten? Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, ja, ich weiß das alles. Aber an dieser Stelle, es gilt für alles, was wir machen, Wissen ist nicht tun. Ein Buch zu lesen heißt noch lange nicht, dass wir es umsetzen. Also, du magst vielleicht sagen, du weißt alles, das heißt aber nicht, du kannst alles. Und falls dir das gerade alles bekannt vorgekommen ist und du weißt eigentlich, dass du gehen musst, aber trotzdem nicht gehst, dann hinterfrage, wieso gehst du nicht? Ist es finanzielle Abhängigkeit? Ist es emotionale Abhängigkeit? Gib das mal auch auf so eine Waage oder pack das in Prozente, wenn jetzt was überwiegt? Ich sag mal 70% der Kummer und 30% fühlst du dich geliebt, auch wenn der andere dir das Gefühl gar nicht gibt, aber du hast halt das Gefühl, wirst geliebt, weil du es auch wollen willst. Ja, du willst geliebt werden. Oder wie sind die Prozente? Und wenn du merkst, wow, der Kummer, der überragt ja so dermaßen das andere, dann muss es eine Kopfentscheidung sein. Dann muss es wirklich heißen von deiner Seite, okay, rational gesehen muss ich jetzt gehen. Und wenn aber alles in dir sagt, ja, aber ich kann nicht und ich liebe ihn doch oder ich liebe sie doch, dann hinterfrage die Liebe und hinterfrage auch, habe ich überhaupt jemals schon mal richtige Liebe erfahren? Ich kenne eine Frau, ist mit ihrem Freund zusammen und ich weiß, dass sie noch nie richtige Liebe erlebt hat, glaubt aber in dieser Beziehung, das sei Liebe, weil sie kennt keine andere Liebe und sie war noch nie mit jemandem so lange zusammen. Der manipuliert sie aber von vorne bis hinten und sie checkt es aber nicht. Leute, habe ich schon viel versucht, aber sie will es so. Und weil sie auch nichts anderes kennt und weil sie da in Sicherheit ist, also aus ihrer Sicht finanzielle Sicherheit, also auch da, du musst schauen, welchen Preis bist du bereit zu zahlen. Wenn du in finanzieller Sicherheit bist, bist dadurch aber permanent klein gemacht und fühlst dich mies, aber du willst diese finanzielle Sicherheit, ja, dann ist es einfach der Preis, den du dafür zahlen musst, für diese finanzielle Sicherheit. Du musst wissen, ja, was du bereit bist, von dir zu geben, von dir abzugeben. Und je länger du in einer narzisstischen Beziehung bleibst, desto mehr gibst du von dir ab. Du löst dich immer mehr und mehr auf. Und wenn du überlegst zu gehen, dann geht's auch nicht, oder überhaupt irgendwas zu tun gegen diesen ganzen Narzissmus in eurer Beziehung, dann nutzt es nichts, irgendwie auf Konfrontation zu gehen. Das bringt nichts. Ein Narzisst wird dich niemals verstehen. Er wird immer wieder Wege finden, dass du dich selber schuldig fühlst. Also musst du dich umpositionieren. Bring dich in eine andere Position, zum Beispiel in eine sogenannte Metaposition, aus der du von außen drauf schaust. Setz dich mal auf einen Stuhl, stell zwei andere Stühle vor dich hin. Auf dem einen Stuhl sitzt du in deiner Vorstellung, auf dem anderen Stuhl sitzt dein Partner oder deine Partnerin oder Kollege, wer auch immer, in deiner Vorstellung. Und dann schaust du dir das mal von außen an, als neutrale Person. Wichtig ist, dass du die Perspektive wechselst, dass du rauskommst aus dir selbst, und das ist machbar. Funktioniert vielleicht nicht alleine, auch da wieder, vielleicht hilft dir ein Coach oder Freund oder Freundin. Aber Konfrontation wird etwas sein, was dir sicher nicht helfen wird. Und deshalb empfehle ich dir, geh in eine neue Position. Und diese Position beinhaltet auch, dass du merkst, dass es dir nicht gut geht, dass du merkst, hier läuft was schief, dass du merkst, ich rechtfertige mich ja permanent, dass du merkst, dass du nicht mehr du selbst bist. Es geht also um eine Analyse. Du analysierst es von außen. Und nochmal, wenn es dir alleine nicht gelingt, dann hol dir jemanden dazu, entweder eine ganz fremde Person in Form eines Coaches oder Freund oder Freundin. Und wenn du in einer finanziellen Abhängigkeit bist, und es sind nun mal sehr, sehr viele, insbesondere Frauen, dann musst du dir einen Plan machen. Wie komme ich hier raus? Wie kann ich, keine Ahnung, mir was beiseite legen vom Haushaltsgeld? Oder wie kann ich noch einen anderen Job annehmen? Wie kann ich was auch immer? Du musst einen Plan erstellen. Du brauchst eine Struktur. Du brauchst wirklich einen Fluchtweg. Ja, einen Fluchtweg. Und wenn du anfängst, dir eine Strategie zu erarbeiten oder diesen besagten Fluchtweg, dann wirst du klarer, und Klarheit bringt wieder Sicherheit. Und wenn jetzt Kinder involviert sind, kommt natürlich auch häufig vor. Klar, dann hast du die Verantwortung auch noch für die Kinder und du willst ihnen den Vater nicht nehmen oder was auch immer. Aber trotzdem, unterschätzt ja auch bitte niemals, was Kinder spüren. Kinder wachsen dann ja genauso auf. Wenn die sehen, dass der Wert, der Selbstwert der Mutter immer mehr in den Keller geht, oder vielleicht haben sie die Mutter noch nie mit einem hohen Selbstwert erlebt, weil sie ja schon lange in dieser Beziehung vor der Geburt vielleicht war, dann erleben die Kinder das und wachsen ja so auf, und vieles ist für sie dann normal. Also allein deshalb ist es immer wichtig, Kinder aus einer toxischen Beziehung rauszunehmen. So, die Falle, die da leider ist bei den Narzissten, und das habe ich auch sehr häufig bei Klienten schon erlebt, aber auch im Freundeskreis, dass die Kinder dann manipuliert werden von dem Ex-Mann. Und da hast du natürlich nicht wirklich Einfluss drauf. Das Schlimmste, was du dann machen kannst, ist dagegen zu reden oder auch irgendwie den Ex irgendwie schlecht zu reden, sondern sei einfach das stabile Zuhause, sei der Sicherheitspool, sei der Pool, bei dem sie selbst sein können, bei dem sie nicht das Gefühl haben, alles wird auf die Goldwaage gelegt oder sie werden gegen jemanden aufgebracht, weil das, die Kinder checken das irgendwann. Irgendwann merken sie schon, hier bin ich aber ganz schön aufgehetzt worden. Aber das braucht seine Zeit. Und für dich ist da wichtig, vertraue den Kindern und traue den Kindern das zu. Du kannst es nicht vermeiden, wenn dein narzisstischer Ex, wenn der die Kinder manipulieren will, dann macht er das. Da kannst du noch so viel mit dem reden, er wird es trotzdem machen. Du kannst nur den Kindern das zutrauen. Traue den Kindern, deinen Kindern zu, dass sie das halten können. Da sind wir wieder leider beim Thema aushalten und tragen, aber traue es ihnen zu, weil das macht was mit dir und das macht was mit deinen Kindern, weil du kannst diese Situation, du kannst es nicht kontrollieren, du kannst, ne, wenn jetzt, ich gehe jetzt so von ausgeteiltes Sorgerecht, ne, du kannst nichts anderes machen, als deinen Kindern das zutrauen. Das macht was mit dir. Du wirst ruhiger innerlich. Du bist du zeigst ihnen mehr Vertrauen. Vertrauen ist ja auch ein Gefühl, das sie fühlen. Und das ist das Einzige, was du in dem Moment auch für dich tun kannst, weil sonst macht dich das kaputt. Und wir wissen ja auch, dass Kinder orientieren sich langfristig an dem Elternteil, das einfach stabil ist, das ihnen Stabilität gibt. Und die checken das irgendwann. Aber nochmal, trau es ihnen zu und lass es sie auch lernen, dass sie unterscheiden können. Hier ist es stabil und hier ist es immer negativ. Hier werde ich immer nur aufgehetzt. Lass sie diese Erfahrung machen. Sie müssen die vielleicht auch machen für ihr späteres Leben. Und jetzt nochmal zu dir zurück, wenn du in diesem Prozess bist, dich zu lösen. Wenn du irgendwann merkst, dass du dich nicht immer erklärst und nicht immer alle Fehler bei dir suchst, dann bist du auf dem allerbesten Weg, weil dann hast du das Spiel durchschaut und du kommst immer mehr zu dir zurück. Du steigst also aus dieser Dynamik aus, ohne sie zu bekämpfen. Und dieses Aussteigen, das ist das, was ich auch von Anfang an gemeint habe. Steige aus der Beziehung aus, steige aus der Dynamik aus. Du kannst sie nicht bekämpfen. Du kannst Narzissten, ja, eben auch schon gesagt, du kannst nicht in die Konfrontation gehen. Er wird es nicht lernen. Er ist nicht lernwillig. Er sieht es nicht ein. Du kannst dann nur rausgehen, dich zurückziehen zu deinem eigenen Selbstschutz. Und wenn du in diesem Prozess bist, dann schau auch mal, was macht das denn mit deinem Pferd? Wenn die Spannung aus dir rausgeht, dann geht die Spannung natürlich aus deinem Pferd mehr raus. Dann ist dein Pferd entspannter. Wie reagiert dein Pferd in dieser Phase des inneren Rückzuges, in der Auflösung dessen, was sich da in dir verfestigt hat? Und dein Pferd wird schon allein deshalb reagieren, anders reagieren, weil es nicht mehr tragen muss, was nicht zu ihm gehört. Und ganz wichtig auch noch, das habe ich gar nicht erwähnt am Anfang, Narzissten schaffen es. Egal, ob offene oder ob diese verdeckten Narzissten, sie schaffen es. Und das ist eine ihrer Strategien, uns von unserem Umfeld zu trennen, vom Freundeskreis zu trennen und zu separieren. Und auch da, wenn Freunde dir irgendwann sagen, ja Mensch, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen oder was auch immer, nimm das nicht als Vorwurf, sondern hinterfrag das, wenn du eh schon merkst, irgendwas läuft hier nicht so ganz dolle in der Beziehung. Und ich zum Beispiel habe das selber nicht gemerkt. Und nochmal, es waren nur 3 Monate, ich habe nicht gemerkt, dass ich immer mehr von meinem Freundeskreis separiert wurde. Irgendwann rief mich eine Freundin an, sagte, Franziska, das kann jetzt nicht sein. Wir haben uns schon seit 2 Monaten nicht gesehen. Es war mir nicht klar. Leute, es war mir nicht bewusst. Und ich so, was? Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, weil ich so damit beschäftigt war, mich permanent weiterzuentwickeln, weil man mir permanent irgendwie ein blödes Gefühl gegeben hat, ganz subtil, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich mich immer mehr entfremdet habe von meinen besten Freunden. Und irgendwann kam mal jemand von außerhalb und hat dann gesagt, boah, Franziska, was ist denn mit dir los? Du bist komplett verändert, so kenne ich dich ja gar nicht. Du bist gar nicht mehr bei dir selbst und. Und ich habe das immer noch nicht geglaubt. Ich habe das echt alles erst gecheckt, als ich mich getrennt habe. Und ich habe übrigens erst nach der Trennung erfahren, wie sehr ich hintergangen wurde, wie sehr ich benutzt wurde, weil diese Person hat das im Außen bei anderen Menschen auch kundgetan, war ganz stolz drauf, wie sie mich ja manipulieren könne und das hierfür würde sie mich noch benutzen, dann würde sie mich wegwerfen, loswerden wollen. Ich habe, was? Aber das hat mir so geholfen, als ich das gehört habe, noch mehr loszulassen, weil auch da, du glaubst ja, du liebst den anderen Menschen. Du glaubst ja, ihr gehört zusammen. Und wenn du dann noch, wie wir zusammengekommen sind, auch selbst das, der Zusammenkommensprozess, war extrem manipulativ, sehr spirituell, sehr manipulativ. Warum sage ich spirituell? Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und auf dieser Ebene hat sie mich damals eben gekriegt. Aber ey, so krass. So. Und dann ist es noch schwerer, aus sowas rauszukommen. Erstmal glaubst du, wie gesagt, du bist schuld. Zweitens glaubst du, oh Mann, das ist jetzt keine Ahnung, das muss alles so sein, wir gehören zusammen und weiß der Himmel. Und dann hörst du auch immer wieder im Hinterkopf, hier hast du all die Love-Bombing-Geschichten. Und dann sagst du, oh Mann, das hat mir noch nie jemand so gesagt und weiß der Himmel. So, und darum ist es so schwer, da rauszukommen. Und selbst als ich getrennt war, war es für mich noch schwer. Und ich habe den einen oder anderen Tag oft noch gezweifelt, war es die richtige Entscheidung. Und dann, Gott sei Dank, hat mir jemand erzählt, was sie hinter meinem Rücken gemacht hat. Und das war der Klickpunkt. Ab da habe ich gesagt, kompletter Break. Es ist völlig vorbei. Also das hat mir sehr geholfen. Vielleicht wirst du das auch dann im Nachhinein hören, wenn du dich dann mal getrennt hast. Und dann verurteile diese Menschen nicht, dass sie es dir nicht vorher gesagt haben. Sie hätten keine Chance gehabt. Du hättest es nicht angenommen, sondern sei dankbar, dass du es jetzt nutzen kannst als Strategie, um noch mal mehr rauszukommen aus dieser Geschichte. Und noch mal, ich habe schon ganz, ganz viele Menschen begleitet und es ja auch eben selber erlebt. Irgendwann kommt der Punkt, da denkst du, so geht es nicht weiter. Und denke nur mal diesen Gedanken, ich trenne mich oder ich verlasse den Arbeitsplatz, weil der Chef ist so narzisstisch. Was macht allein dieser Gedanke mit dir? Ich sage dir, als ich mich getrennt habe an dem Tag, ich war so voller Leichtigkeit, ich war so voller Freude. Und ich wusste einen Tag vorher nicht, dass ich mich trenne. Das stand gar nicht zur Debatte, aber es hat auf einmal Klick gemacht und habe ich mich getrennt. Und übrigens, Narzissten machen es, was sie auch machen, sie machen dich schlecht bei anderen Menschen. Und zwar so, dass die anderen Menschen das glauben. Und sie sagen es auch so, sie drehen alles um, dass die anderen Menschen glauben, du bist der Buhmann in der Beziehung, du bist der Narzisst, habe ich alles schon erlebt. Und da musst du dann schauen, ich habe dann irgendwann auch gedacht, na gut, wer das glaubt, okay, ade, ja, adieu. Dann war es nie das, was wir hatten an Freundschaft. Aber das schaffen sie. Wieder dieses Subtile, man erwartet ja von der Person sowieso nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, weil sie ja so empathisch ist. Oh Leute, ich sag euch, Obacht, Obacht, mit zu viel Empathie, sage ich nur. Also sobald du das Gefühl hast, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück, dass es so nicht weitergeht oder dass hier was nicht stimmt, stell dir die Frage, was wäre, wenn ich gehe? Und dann schau, beobachte dein Gefühl, was macht das mit dir? Geh da mal richtig rein, fang an zu träumen. Und ja, da darf auch mal eine Angst kommen, oje, wie geht's denn finanziell weiter? Schau auf das erste Gefühl, was kommt. Ist es eine Erleichterung oder ist es eine Schwere? Sobald es eine Erleichterung ist, bitte, bitte gehe deinen Weg. Und ich habe schon so viele Menschen erlebt, ich habe schon so viele Menschen begleitet, die auch am Anfang dachten, ich bin da gefangen, ich komme da nicht raus. Und die haben es aber trotzdem geschafft, weil dann haben wir an ihrem Selbstwert gearbeitet. Dann haben wir das eine oder andere wieder zurechtgebogen in ihrem Kopf, in ihren Gefühlen, haben den einen oder anderen Glaubenssatz komplett gelöscht, durch einen neuen ersetzt. Viele, viele Sachen haben wir gemacht. Und die Frauen sind, wie gesagt, meistens Frauen, haben es alle geschafft. Also um so langsam mal zum Schluss zu kommen. Wenn du was mitnimmst heute, dann bitte. Du musst nicht immer was beweisen, du musst nichts leisten, du musst nichts besser machen und du musst nicht besser werden. Es reicht, dass du einfach beginnst, bei dir selbst zu bleiben. Es reicht, dass du dich wieder rückbesinnst auf die Person, die du vielleicht vorher mal warst. Weil dann beginnt die Freiheit. Freiheit für dich, Freiheit mit dir, Freiheit für dein Pferd. Und nochmal, du bist nicht in so eine Dynamik geraten, weil du ein schwacher Mensch bist, der leicht zu manipulieren ist. Nein, genau das Gegenteil, weil du eine selbstbewusste, starke Frau bist, weil du ein sensibler Pferdemensch bist. Genau deshalb bist du in so eine Dynamik geraten. Weil du ein sehr selbstreflektierter Mensch bist, weil du ein verantwortungsbewusster Mensch bist. Genau deshalb passt du in das Schema, in das Beuteschema eines Narzissten. Es hat nichts mit eigener Schwäche zu tun. Und wenn du das Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren und du funktionierst nicht mehr richtig, dann hol dir die Kontrolle zurück. Du musst nicht funktionieren, du darfst wieder du selber sein. Und hab immer im Fokus, ein Narzisst, der dich klein macht, macht es nur, um sich dadurch besser zu fühlen. Ein Narzisst, der dir Liebe entzieht, macht das, um sich dadurch erhabener zu fühlen. Das alles hat nichts mit dir zu tun und das alles hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Du wirst benutzt. Und wenn du das Gefühl hast, dir wird das Wort im Munde umgedreht oder dieses Gaslighting wird ganz massiv betrieben, dann leg dein Handy dahin, lass das Ganze mal ein bisschen mitlaufen, auch für dich selber. Gar nicht mal, um ihm das dann vorzuspielen. Da hast du im schlimmsten Fall übrigens das nächste Problem. Das wird er natürlich überhaupt nicht verstehen. Dann macht er dir wieder Schuldgefühle von wegen Vertrauensmissbrauch. Mach das eher für dich selber, dass du dir selber wieder lernst zu vertrauen. Weil nochmal, auch ich war irgendwann an dem Punkt, da wusste ich gar nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Und hätte ich da nicht diese befreundete Psychologin gab, die das alles miterlebt hat, die auch von dieser Frau so dermaßen manipuliert wurde, aber die hat es natürlich anders durchschaut, weil da waren keine Gefühle mit im Spiel. Hätte ich die nicht an meiner Seite gehabt, dass die mir nicht immer wieder gesagt hat, nein, Franziska, das bist nicht du, du bist kein schlechter Mensch und du bist schon gar kein Narzisst, lass dir das nicht einreden, das ist alles sie oder gewesen, wir haben halt nach der Beziehung drüber gesprochen, ja, sobald du das Gefühl hast, du bist ein Narzisst und das ist aber erst in dieser Beziehung entstanden. Sei dir sicher, du bist keiner. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich zu wissen. Und denke immer auch dran, ich glaube, das kannst du auch mitnehmen, dass Pferde erkennen solche Dynamiken viel, viel früher als wir selbst. Und wenn ein Pferd irgendetwas macht, wo du sagst, das passt jetzt nicht, hinterfrage das. Klar, hinterfrage dich, das ist ja immer das, was ich sage, hinterfragt erstmal euch selber, aber hinterfrage in diesem Falle auch diese ganze Situation und deine Lebenssituation. Weil da besteht natürlich die Falle, wenn du eh in einer narzisstischen Beziehung bist und dich immer hinterfragst und immer fragst, was kann ich denn verändern? Und dann machst du das gleiche bei deinem Pferd, dann ist es eine Falle, weil dann geht dein Selbstwert auch da immer weiter runter. Sondern schau einfach, wo ist eine Parallele. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel, wenn dein Pferd schwieriger wird aus deiner Sicht, schwieriger in Form von, es wird schneller, es wird zappeliger und. So etwas, was dir signalisiert, es hält irgendeinen Druck nicht mehr aus, da ist zu viel Spannung, dann frage dich, wo ist die Spannung in meinem Leben, wo halte ich Spannung aus? Nicht, was ist an mir falsch, was mache ich gerade falsch, sondern woher kenne ich das in meinem Leben? Ja, das ist ganz, 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 ganz essentiell. Woher kenne ich dieses Gefühl, was mein Pferd mir gerade vermittelt oder das Bild, was mein Pferd mir gerade zeigt, woher kenne ich das in meinem Leben? Ganz wichtig, mach das und sei ehrlich zu dir. Diese Fragen nutzen dir alle nichts, wenn du sie dir nicht ehrlich beantwortest. Und oftmals ist es ja auch so, dass wir uns in so einer Beziehung, gerade am Anfang, ne, Lovebombing und so, so ernst genommen fühlen und gesehen werden. Ja, das ist das Gefühl, das wir haben und dass wir uns dann immer weiter einreden. Jetzt beginnt der Moment, in dem du dich selber wieder ernst nehmen darfst, in dem du dich selber wieder sehen darfst. Und wenn du an dem Punkt bist, dann dauert es nicht mehr lange bis zum Exit. Also wenn du aus dieser Folge nur eins mitnimmst, nämlich, dass du aufhörst, dich in Frage zu stellen und dich dabei selber verlierst, wenn der andere dir das Gefühl gibt, dass du nicht gut genug bist, dann hast du schon extrem viel mitgenommen. Und was ich ja noch nie erwähnt habe, glaube ich, in meiner Podcast-Folge, ist mein gleichnamiges Buch, Undressierte Seelen. Auch das wird dir sehr helfen. Es geht nicht explizit um Narzissmus, aber du wirst die Pferde dann nochmal ganz anders erleben. Du wirst Menschen erleben, die über eigene Grenzen gehen, um ihre Träume wieder zu erleben. Und du kannst das eine oder andere garantiert daraus für dich mitnehmen. Und ja, im Grunde genommen, glaube ich, ist heute das Allerwichtigste gesagt, dass du bei dir selber bleibst, dass du bei dir selber wieder ankommst. Und ganz wichtig, redet mit anderen Menschen darüber und lass dein Pferd nicht die Last tragen, die du eigentlich loswerden müsstest. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen hier bei YouTube. Das war Undressierte Seelen. Wir tun doch alles, um immer wieder ein bisschen undressierter zu werden und vor allen Dingen auch, dass unsere Pferde ein bisschen undressierter wieder werden. Und damit meine ich die undressierte Seele, dass sie wieder sie selbst sein können. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge spannend wäre, es kostet dich nichts, leite diese Folge weiter, hinterlass ein Like, das ist das Einzige, was undressierte Seelen einfach ja größer macht, was wichtig ist. Und damit zeigst du auch, ja, vielleicht, dass es dir gefallen hat. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal, eure, deine Franziska.